Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler. Der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Eliav Danz und
Melanie Ladu.
Und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder mit dabei bist, denn heute haben wir Oliver Lorenz zu Gast im Interview. Oliver ist eine wirklich spannende Persönlichkeit. Er ist ortsunabhängiger Unternehmer und lebt inzwischen auf Zypern. Im Interview nimmt er euch mit auf seine spannende Entwicklungsreise und verrät, wie er zu dem Menschen wurde, der er heute ist. Im ersten Teil des Interviews erfährst du unter anderem, wie er durch die Sportart Parcours geistig und körperlich über sich hinausgewachsen ist, wie sein permanenter Entwicklungsdrang ihn näher zu sich selbst brachte und welche Vorteile es für ihn hat, als Unternehmer introvertiert zu sein. Der Satz "Du musst sterben, um dich zu verändern" ist ein ganz wichtiger in Olivers Entwicklung gewesen und immer noch. Und was es damit auf sich hat, das erfährst du in diesem Interview. Und du erfährst, wie Oliver durch die Veränderung seines Selbstbildes nach und nach zu dem Menschen geworden ist, der er heute ist. Hallo lieber Oliver, schön, dass wir dich heute im Podcast dabei haben dürfen und dich heute interviewen dürfen. Herzlich willkommen. Und zuallererst die erste Frage: Wie beschreibst du jemanden, der jetzt irgendwie gar keinen Bezug zu dir hat und dich nicht kennt, deine aktuelle Tätigkeit?
Ich mache zwei Sachen. Hallo, erstmal, dass ich hier sein darf. Vielen Dank. Ich mache zwei Sachen. Die eine Sache ist, dass ich derzeit, also seit 2 Jahren, eine kleine Agentur habe mit 3 Mitarbeitern und wir machen sozusagen für größere einzelne Brands machen wir Pay-Per-Click-Marketing, das heißt YouTube-Ads und Facebook-Ads und sowas in die Richtung. Und die zweite Sache, die ich jetzt vor kurzem angefangen habe, was einfach so ein Side-Herzensprojekt ist, ist, dass ich spezifisch für introvertierte Männer, weil ich das auch bin, ihnen weiterhelfe, die schon ein bisschen länger im Berufsleben sind, meistens Angestellte oder auch Selbstständige, und die einfach gemerkt haben, hey, ich habe jetzt 10, 20 Jahre lang gearbeitet, einfach nur für Geld, ja. Bin ein Werdegang einfach reingegangen, ein Berufsfeld, einfach nur um Geld zu verdienen. Und die wollen jetzt etwas machen, was halt ihre Passion ist, beziehungsweise was sie interessiert und was ihnen einen Sinn gibt, arbeitstechnisch. Und denen helfe ich, das sozusagen in die Online-Welt umzuswitchen, also ihre Berufung zu finden. Und das aber auch tatsächlich operativ aufzubauen, wie das dann genau geht. Das ist die zweite Sache, die ich jetzt gerade mache. Und da begleite ich so eine Gruppe.
Okay, spannend. 2 unterschiedliche Bereiche und in beiden Bereichen. Was sind so die Sachen, die dich daran tagtäglich motivieren und warum du das gerne machst? Okay, beim zweiten Bereich hattest du es schon so ein bisschen angedeutet, aber dann vielleicht speziell beim ersten Bereich?
Beim ersten Bereich, ich bin da einfach gut drin und gleichzeitig habe ich total, also schon immer Lust gehabt, auch Mitarbeiter aufzubauen, ein kleines Team von tollen Leuten zu neben sich zu haben oder beisammen zu haben, die total ähnliche Werte haben, ein ähnliches Wertesystem haben und gleichzeitig an einem Strang ziehen und an etwas Größerem arbeiten als die Selbstbereicherung des Unternehmers, weil interessanterweise ist das etwas, was sehr viele Leute am Anfang falsch machen. Sie denken halt nur, okay, Mitarbeiter einstellen oder irgendwie sowas in die Richtung, um halt mehr Geld zu verdienen, aber kein Mitarbeiter ist ja motiviert, wenn er sich darüber überlegt, okay, alles klar, ich arbeite jetzt dafür, dass der andere viel Geld verdient, sondern man muss halt ein höheres Ziel haben. Ne? Mhm. Und unter anderem ist das auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel Unternehmung Nummer 2 eben jetzt aufziehe und aufgebaut habe, weil es etwas ist, was wirklich so eine Herzensangelegenheit ist. Und das spüren die Leute dann auch. Und dann ist das eine ganz andere Energie. Und das ist schön.
Ah, cool. Und das konntest du dann quasi, wie du gerade schon gesagt hast, mit was verbinden, was du dann ganz gut kannst.
Richtig, ganz genau. Genau.
Einmal ganz kurz aus Interesse, zum Praktischen. Ist das dann so, weil du ja online arbeitest, dass ihr auch alle irgendwie super verstreut seid auf der Welt oder lebt ihr auch alle irgendwie in der gleichen Gegend?
Nee, ich lebe jetzt hier im Larnaca District, also Larnaca-Umgebung. Das ist eine von 4 Städten auf Zypern. Da bin ich letztes Jahr im April hergezogen und dann eine Mitarbeiterin, die Runa, die lebt im Allgäu in Deutschland. Und der andere, der Juran, der lebt nähe Frankfurt, also zwischen Frankfurt und Darmstadt. Und dann habe ich noch eine dritte Mitarbeiterin, die aber sowas wie eine virtuelle Assistentin ist und die lebt auf den Philippinen.
Ah, okay. Spannend.
Ja.
Und ja, in unserem Podcast interessiert uns immer ganz stark, wie die Leute da hingekommen sind zu dem, was sie heute machen. Und deswegen würde ich ganz gerne einmal so einen Schwenk rüber so ein bisschen in deine Kindheit machen.
Okay.
Und kannst du uns mal so in so ein paar Stichpunkten sagen, ja, wie ist so deine Kindheit abgelaufen? Was sind so deine ersten Kindheitserinnerungen? Nimm uns da mal so ein bisschen mit rein.
Jetzt auf den beruflichen Bezug, meinst du?
Nee, erstmal generell.
Meine Kindheitserinnerung. Damals als Kind, also wie ich ja schon gesagt habe, ich bin ja auch ein introvertierter Mann. Das heißt, ich habe immer total gerne so Zeit für mich verbracht und immer Sachen entdeckt. Ich war damals als Kind, war einer meiner Traumberufungen, die ich, glaube ich, finden wollte, sowas wie Archäologe. Ja, also irgendwie so, keine Ahnung, irgendwo buddeln und irgendwas ausgraben oder sowas. So einen auf Schatzsuche machen. Und das war eine sehr, sehr schöne Sache. Ansonsten, woran kann ich mich noch an die Kindheit erinnern? Ich habe total gerne mit meinem Großvater damals geangelt und war viel in der Natur und habe immer so einen starken Bezug einfach gehabt zu Natur an sich. Und ja. Vielleicht kannst du mir eine spezifischere Frage stellen, dann kann ich besser darauf antworten.
Okay, ja, dann steigen wir nochmal so ein bisschen direkt ein, dann mehr auf den beruflichen Weg. Okay. Du hast gesagt, du willst Archäologe werden, wolltest immer viel entdecken. Zog sich das so durch deine ganze Kindheit oder war das echt so, okay, als du 6 warst und dann als du 12 warst, wolltest du was ganz anderes werden?
Also tatsächlich habe ich dann im weiteren Verlauf später, aber dazu kommen wir gleich wahrscheinlich, dann angewandte Geowissenschaften studiert, weil ich dachte, das wäre in die Richtung, ne, weil das ja auch was mit sowas zu tun hat. Aber es hat sich, glaube ich, bis zum 12. Lebensjahr gezogen und dann habe ich, glaube ich, gar keine roten Faden gehabt, was ich machen wollte. Dann ist aber interessanterweise eine Sportart dazugekommen, die nennt sich Parkour. Kennt vielleicht nicht jeder, weil es eher so was Neues ist, sage ich jetzt mal, was vor ein paar Jahren erst entstanden ist. Parkour ist einfach eine Sportart, wo du über Hindernisse hüpfst und Saltos machst und was weiß ich, irgendwie so welche Sachen. Und das habe ich 7 Jahre lang gemacht und das war so der erste Punkt in meinem Leben, wo ich aus meiner Komfortzone wirklich raus musste, ja, auf der einen Seite, weil du dich ja ständig immer wieder trauen musst, neue Sprünge zu machen. Manchmal sind das sogar ganz winzige kleine Sachen, die aber trotzdem gruselig sind, ja, und Überwindung kosten. Und auf der physischen Ebene habe ich diese Hindernisse überwunden und verschiedene Sachen gemacht. Aber du weißt ja, wie das ist, der Körper und Geist, ne, das ist ja auf eine gewisse Art und Weise immer im Einklang. Das heißt, es hat sich automatisch auch auf mein Inneres übertragen, das heißt auf mein Innenleben an sich. Das heißt, im Außen, im Physischen bin ich immer mutiger geworden und damals war ich halt total der Schisser in jedem Lebensbereich. Und dann hat sich das auf das Innere übertragen und dann habe ich das allererste Mal in meinem Leben gemerkt, wow, du kannst etwas bewegen, du kannst etwas machen und du kannst aus dir selbst herauswachsen. Das heißt, ich habe dann gelernt, erstens Verantwortung zu übernehmen, aber zweitens zu merken, dass noch mehr möglich ist und dass das Leben wirklich auch veränderbar ist, dass man Dinge optimieren kann oder Dinge einfach anders machen kann und dann sich das automatisch auch auf dein Leben überträgt. Und das war eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis für mich damals, im Alter von 15, 16 Jahren circa. Mhm. Und dann habe ich so ein richtig großes Freiheitsempfinden in mir entdeckt. Ich wollte reisen, ich wollte diese Sprünge machen und irgendwie, ja, und dann kam ich später dann zur Uni und dann habe ich abgebrochen und pipapo, aber dazu kommen wir wahrscheinlich gleich noch.
Ich habe eine kurze Zwischenfrage und zwar, hast du diesen Sport gewählt, weil du dich verändern wolltest, weil du so ein bisschen aus deiner Introvertiertheit herausspringen wolltest, bewusst oder hat sich das dann zufällig ergeben, dass du daran so gewachsen bist?
Also aus der Introvertiertheit wollte ich am Anfang tatsächlich herausspringen, ja, ich wollte rausgehen, aber mittlerweile will ich total gerne drin bleiben, weil ich die Vorzüge von der Introvertiertheit extrem schätze. Nur damals viele, viele introvertierte Menschen, egal ob Männer oder Frauen, die lernen das am Anfang überhaupt gar nicht zu schätzen, weil sie denken, oh mein Gott, schau dir mal die Extrovertierten an, die trauen sich irgendwie mit Menschen die ganze Zeit zu interagieren und mir ist es irgendwie ein bisschen unangenehm, weil ich lebe lieber in meiner Innenwelt. Und ich habe den Sport tatsächlich nicht ausgewählt deswegen, sondern ich habe ihn einfach nur, er hat mir einfach nur Spaß gemacht. Ich bin einfach nur der Freude gefolgt und das war dann dahinter.
Okay. Mhm. Danke.
Wo wir gerade dann ganz kurz, nur wo du es gerade angedeutet hast, bei dem Thema sind Introvertiertheit. Was sind denn für dich so die Vorzüge im Introvertiertsein? Wo hast du für dich da jetzt so die Erkenntnis rausgezogen, dass das wirklich auch wertvoll ist?
Ja, ich habe hier auch irgendwo ein Buch liegen, das heißt The Introvert Entrepreneur, was ich sehr, sehr cool fand. Und die Vorzüge zum Beispiel von introvertierten Leuten ist erstens, was manche Leute vielleicht als Nachteil von außen sehen, aber wenn du zum Beispiel introvertierte Leute siehst, das heißt ja nicht, dass sie schüchtern sind. Ne? Introvertiert heißt einfach nur, dass sie ihre Energie tanken, wenn sie alleine sind oder in kleinen Menschengruppen. Wenn du zum Beispiel mich jetzt in ein Seminar stecken würdest, wo ich auf der Bühne spreche, was ich in seltenen Fällen mache und was mir auch super Spaß macht, aber dann nach 2 Tagen, wenn ich ins Seminar gehen würde, bin ich so leer, meine Batterien sind so leer, dass ich erstmal 3, 4, 5 Tage brauche, Alone Time oder ohne jetzt viele Reize, damit ich wieder meine Batterien tanken kann. Aber was der Vorteil tatsächlich ist, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Menschen, die introvertiert sind, sehr viel stärker reflektieren, weil sie ja mehr in ihrer Gedankenwelt sind. Sie sind sehr, sehr starke Beobachter. Das heißt, sie beobachten mehr, wie dass sie einfach nach außen gehen und drauf losreden oder interagieren. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend, weil es gab mal, das fand ich zum Beispiel sehr erleuchtend, es gab mal so ein Video, oder es gibt es noch auf YouTube, Warren Buffett ist so ein Investor, ja, so ein Bekannter. Und der hat zum Beispiel mal in der Klasse die Frage gestellt, was glaubt ihr, wer von euch in der Klasse, also in der Schulklasse, hat die höchste Chance, zum Beispiel erfolgreich zu sein? Jetzt müssen wir Erfolg, natürlich muss jeder für sich selbst definieren, weil gesellschaftlich ist es immer so, ja, der halt am meisten Kohle hat, aber das ist ja überhaupt nicht der wahre Erfolg. Und dann hat er dann gefragt, ist es vielleicht der Schönste oder die Schönste in dem Raum? Ist es der Sportlichste? Ist es der? Und dann hat er gemeint, und das fand ich sehr interessant, er hat dann gemeint, es ist die Person, die höchste Reflexionsgabe hat. Also die in der Lage ist, Dinge zu sehen, anzuerkennen und dann Veränderungen durchzuführen, weil man einfach reflektiert hat und weil man sich dadurch stetig optimieren und verbessern kann und natürlich auch neue Wege einschreitet. Und das fand ich sehr interessant, weil dann habe ich gemerkt, hey, das kann ich richtig gut. Ich kann richtig gut reflektieren. Dafür kann ich andere Dinge nicht so gut. Und zum Beispiel die größte organisatorische Pflaume auf der Welt. Wirklich, ey. So krasse Stories, die am Flughafen teilweise auch schon passiert sind, die total schief gelaufen sind, organisatorisch bei mir. Ja, genau. Und das war eine Sache, die ich sehr spannend fand, also in Bezug auf Introvertiertheit. Reflexionsgabe vor allem.
Ah, okay, cool. Ja, dann vielen Dank, dass du uns da so ganz kurz einmal einen Ausflug mit reingenommen hast. Und dann jetzt nochmal weiter, um auf deinen Lebensweg wieder zurückzukommen. Du hast dann schon gesagt, du hast dann, was, Geowissenschaften?
Ja, das ist wie Ingenieurwesen, nur unter dem Sediment, das heißt unter dem Boden oder Tunnelbau oder sowas, ne?
Ah, okay.
Sowas in die Richtung.
Die Motivation dazu war dann, weil du dich mal erinnert hast, ich wollte mal Archäologe werden und dann mache ich irgendwas in die Richtung. Oder wie bist du zu dem Studiengang gekommen?
Also ich war zu dem Zeitpunkt in Brüssel und habe mit einem Kumpel, weil das Wintersemester erst ein halbes Jahr später begann, in so einem Freizeitpark gearbeitet. Und da haben wir Parkour halt gemacht, so sozusagen als Sommerjob, ja, in so einem Freizeitpark. Und dann habe ich gemerkt, ja fuck, der Oktober nähert sich und irgendwie habe ich vergessen, mich zu bewerben für die Unis. Und dann habe ich alle möglichen Bewerber rausgeschickt für Studiengänge, die vielleicht interessant sein könnten. Und angewandte Geowissenschaften war halt in Bezug auf diese Archäologie, auf das Archäologieinteresse eben darauf bezogen. Und dann haben die mich halt genommen. Und dann dachte ich mir, okay, probiere ich einfach das. Und dann habe ich 4 Semester studiert, effektiv 3 Semester, aber 4 Semester war ich eingeschrieben. Und dann habe ich mich exmatrikuliert, weil ich dann einfach dachte, ich kann das einfach nicht mehr. Also auf der einen Seite habe ich gemerkt, weil ich auch viele Praktikas gemacht habe, dass ich nicht der Typ dafür bin, in einem Angestelltenverhältnis zu arbeiten. Ich war auch noch nie angestellt in meinem Leben, deswegen kann ich jetzt auch nicht so viel über Angestelltenverhältnisse sprechen. Aber ich habe gemerkt, das ist einfach nicht das Richtige, weil zu 90% oder 95% sitzt du am PC, machst irgendwelche Excel-Tabellen und als Archäologe damals habe ich mir gedacht, oh cool, du bist die ganze Zeit draußen, ne? Und dann vielleicht ein bisschen mal da was dokumentieren. Aber es ist genau andersrum. Und das war etwas, was mich halt sehr, sehr gestört hat. Und ich wollte halt mehr in der Praxis sein. Des Weiteren bin ich kein auditiver Lerntyp. Das heißt, es gibt ja visuell, kinästhetisch, auditiv. Und ich bin halt überhaupt nicht auditiv. Und in einem Hörsaal musst du auditiv sein, weil das halt so trockene Vorlesungen sind. Da bin ich also auch komplett abgekackt. Also das hat mir nicht viel gebracht. Und ja, dann habe ich einfach entschieden, ich mache das nicht. Und es war eine sehr schwere Entscheidung, weil ich das Selbstbild in mir getragen habe. Also jeder von uns hat ja ein Selbstbild. Ne? Du hast ein Selbstbild von dir selbst, ich habe eins. Ihr beide habt einfach auch eins. Und ich hatte das Selbstbild, ich bin Olli, der Ingenieur und dies und das. Aber im tiefen Inneren hatte ich den Wunsch, Olli, der Selbstständige zu sein und mein eigenes Ding zu machen. Und das, die Sache ist halt immer, und das finde ich auch sehr spannend, jeder von uns muss erstmal sterben, damit er überhaupt in der Lage ist, sich zu verändern. Und man kann ja auf eine physische Art und Weise sterben, also körperlich, aber genauso auch eine geistige auch. Also wenn du ein Selbstbild hast von jetzt beispielsweise dir und du bist der und derjenige, und du willst dich aber verändern, muss diese Person erstmal sterben, also das Bild von dir selbst, damit genug Offenheit da ist, zu einer neuen Person werden zu können. Und die meisten Leute trennen sich aber nicht von dem alten Ich oder erkennen das nicht an, dass dieses Ich erstmal sterben muss. Das heißt, du musst alle Brücken hinter dir abkappen, verbrennen oder hinter dir lassen und dann wirklich in dieses Gewässer springen. Und das war eine sehr, sehr schwere Sache, weil vor allem in Deutschland ist es so, dass es sehr negativ angesehen wird, wenn du etwas anfängst und es dann abbrichst. Vor allem, wenn es um Studium geht oder Angestelltenverhältnis, Ausbildungsverhältnis. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig für mich gewesen. Und ich habe halt überhaupt gar keine Ahnung gehabt von Selbstständigkeit. Und ich bin einfach so dann in das kalte Wasser gesprungen. Heute würde ich es anders machen, aber so habe ich es damals gemacht.
Und dieses Sterben, also dieses seelische Sterben, hast du da, also ich kann das gut nachvollziehen vom Gedankengang her, aber hast du da irgendwie so einen praktischen Tipp, wie man das angehen kann, wenn man merkt, okay, ich bin an einem Punkt, wo ich irgendwie nicht mehr weiterkomme, wo ich selber an so eine innere Blockade komme und ich will einfach mich so radikal da so ein bisschen erneuern? Hast du da so ein bisschen so ein Tipp, wie man da anfangen kann, auch gedanklich sich da rein zu begeben?
Ja, also als allererstes musst du natürlich verstehen, meines Erachtens nach, erstmal das Konzept dahinter verstehen. Ja, also dass jeder von uns ein Selbstbild hat und dass dieses Selbstbild tatsächlich veränderbar ist. Ich bin schon ganz viele, also unsere Persönlichkeit ist immer veränderbar. Das ist überhaupt kein Problem. Und da können wir ganz viel dran machen. Wenn du jetzt beispielsweise es in der Praxis umsetzen wollen würdest, sagen wir, du bist jetzt der Student und du würdest gerne zu einem Selbstständigen werden. Dann müsstest du tatsächlich erstmal die ganzen, zum Beispiel ein Blatt Papier nehmen und dir mal alles aufschreiben, was dich dann noch daran, oder was theoretisch noch dich an dem Studentensein bindet, ja, um dir erstmal Klarheit zu machen, weil das Erste, was du machen musst, ist immer Bewusstsein zu erschaffen. Und erst wenn das Bewusstsein da ist, kannst du dann tatsächlich was in der Praxis umsetzen. Das heißt, ich würde mir erstmal klar machen, warum bin ich jetzt noch Student, beziehungsweise warum klammere ich noch da dran? Und in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, dass das Umfeld dich daran hindert, von dir selbst aus gesehen, in der Sache zu sein, dein Umfeld. Und dann ist es halt deine Verantwortung, wenn das das Umfeld ist, was in den meisten Fällen tatsächlich der Fall ist, das Umfeld einfach zu ändern, beziehungsweise zu erweitern. Also ich bin keiner von den Leuten, die sagen, versuch das so zu machen, dass du einfach überhaupt nicht mehr befreundet bist mit deinen alten Freunden, sondern du kannst mit denen weiterhin Kontakt haben, aber sprich mit ihnen nicht über das Thema, in dessen Richtung du dich entwickeln möchtest. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinem Vater über Unternehmertum sprechen würde, vollkommenes Chaos, ja, weil der ist ein ganzer Familienstammbaum, sind alles Angestellte und ich bin der Einzige, der irgendwie unternehmerisch tätig ist. Ich kann mit den Leuten nicht darüber sprechen, weil das sind ganz andere Gedankengänge, ganz andere Mindsets. Und deswegen würde ich dann einfach mein Umfeld erneuern beziehungsweise erweitern und dann irgendwie auf Seminare, Events gehen oder irgendetwas anderes, um Leute kennenzulernen und dann eben mehr mit diesen Menschen abzuhängen. Das ist aber zum Beispiel etwas, was introvertierte Leute nicht gerne mögen. Was ich dann gemacht habe, ist Folgendes. Ich habe mir 1, 2, 3 YouTuber rausgepickt damals, also Leute, die auf YouTube waren. Damals gab es gar nicht so viele Leute. Das waren so
was
Jim
ist
Rohn.
Damals?
Damals vor 6 Jahren.
Ah, okay.
Das waren so Leute wie Jim Rohn, Elliot Hulls und ein paar andere Leute, Frank Kern zum Beispiel, die mich interessiert haben. Und ich habe von denen alles heruntergeladen, was ich finden konnte. Und habe damit tatsächlich dann beim Spazierengehen irgendwo anders oder so die Sachen mir in Dauerschleife reingezogen. Das heißt, es ist so gewesen, als ob sie sozusagen in meinem Leben waren, weil das Gehirn merkt ja nicht den Unterschied, ob jemand tatsächlich zu dir redet oder ob du es dir anhörst. Ja, es ist ja beides im Endeffekt die gleiche Message. Und dann habe ich mir das alles reingebuttert die ganze Zeit. Und das hat sehr, sehr geholfen, mein Mindset zu ändern. Ich bin dann auch ausgezogen, weil ich wusste, zu Hause geht das nicht. Ich muss meine Umgebung erstmal ändern, damit sich mein Inneres ändern kann. Und so welche Dinge würde ich dann machen. Also die Umgebung zu ändern. Und dann ändert sich auch das Selbstbild. Ich bin eingezogen auf dem Dachboden damals von meinem besten Freund. Und sein Vater ist Unternehmer, sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer. Und damit habe ich auch automatisch meine Umgebung geändert. Nochmal auch auf wohnlicher Sicht. Ne?
Und die wohnliche Sicht quasi dem angepasst, wo dein Ziel dich irgendwie hinführen sollte.
Ja, ich habe zwar nicht oft mit dem Eugen gesprochen, mit dem Vater von Marcel, aber vielleicht ein, zweimal die Woche. Aber das hat mir total ausgereicht, weil allein dort zu wohnen hat schon die Energie in mir verändert, weißt du, und die Sichtweise auf vieles. Und es hat auch sehr viel damit zu tun, sein Leben wirklich auch anzupacken, auf eine gewisse radikale Art und Weise zu ändern. Ja, aber das würde ich machen.
Okay.
Die Umgebung, das Umfeld. Jeder, der schon mal gereist ist, der weiß, wovon ich spreche. Wenn du schon mal in irgendwelchen Ländern hingereist bist, die total sonnig sind auch meistens die Leute sehr positiv und irgendwie so haben viel Lebensfreude in sich. Und wenn du dann zurückkommst in jetzt zum Beispiel nach Deutschland hat sehr viele Vorzüge, aber in dem Sinne sehe ich einen Nachteil darin, dann bist du was der Hauptbahnhof oder irgendwo anders und dann siehst du schon die Leute mit so neutralen, seelenlosen Gesichtern am Smartphone klebend und jeder ist in seiner eigenen Bubble und läuft da und irrt vor sich herum oder vor sich hin. Und ja, das ist dann so eine Sache, die sehr, sehr stark zeigt, wie sehr dich das Umfeld in deiner eigenen Emotion, in deinem eigenen Wohlbefinden steuert. Deswegen Umfeld ändern.
Und jetzt hast du gerade eben schon mal eine Sache so halb beantwortet, auf die ich auch noch hinaus wollte. Und zwar, du hattest gesagt, du hattest im Studium, also jetzt nochmal kurz zurück, du hattest im Studium so ganz stark den Wunsch, irgendwie selbstständig zu werden. Aber du hast jetzt gerade eben schon erzählt, okay, du hattest eigentlich in deinem Umfeld niemanden, der irgendwie groß selbstständig war, zumindest nicht familiär gesehen. Woher kam das? Weil das ist ja auch was, wenn man da gar keinen Bezug zu hat, auch so vielleicht so ein Stück weit außerhalb der eigenen Realität ist oder so. Woher kam da der Wunsch, dem einfach so nachzugehen? Wo hattest du da die Inspiration?
Selbstständig zu werden damals?
Also im Studium schon, obwohl du ja eigentlich, zumindest nach dem, was du jetzt erzählt hast, nicht so das Umfeld dafür hattest, dass du irgendwie Leute hattest, die sagen, mach dich selbstständig oder die selber in der Form selbstständig waren.
Ich glaube, ganz viele Leute haben diesen Wunsch. Nicht alle. Manche, es kommt darauf an, bist du gerade in der Lebensphase, wo du im Inneren ein größeres Bedürfnis nach Sicherheit hast, wo dann viele Leute eben das Angestelltenverhältnis wählen? Obwohl ich auch eine andere Definition davon habe in Bezug auf Sicherheit, Angestellten und unternehmerisches Verhältnis, aber egal. Wenn du mehr Sicherheit haben möchtest, dann wählst du halt eher diesen Weg. Und Freiheit ist halt das Gegenteil. Ja? Und wenn du mehr freiheitsorientiert bist im Inneren, und das kam durch Parcours, durch die Sportparcours, das hat das geweckt, dann fühlst du dich sehr unwohl einfach in einer Situation. Und die Leute, die das hören, manche Leute werden sich damit identifizieren. Die sind dann einfach in ihrem Angestelltenverhältnis und die spüren, dass sie irgendwie in so einem goldenen Käfig sind. Weißt du, ihnen geht's gut und das ist das Gefährliche an der Sache, weil Leuten, denen es schlecht geht, die ändern was, weil die Situation sie dazu zwingt, dass sie was ändern müssen. Ja? Aber Leute, denen es okay geht, die ändern fast nie etwas, weil die sind in dieser Okay-Phase. Ja, ich bin nicht so ganz zufrieden, aber ich bekomme ganz okay Geld und keine Ahnung, die Kollegen sind ganz cool und so und dies und das. Und dann ändern sie aber nichts. Und ich glaube, wenn das Bedürfnis nach innerer Freiheit und diese auch im Außen auszuleben groß genug ist, dann änderst du etwas. Und deswegen, bei mir war das schon im Studium sehr, sehr immens groß, dieses Bedürfnis nach Freiheit, das ausleben zu wollen.
Schön, dass du bis zum Ende dabei warst. Und wenn dir das Interview gefallen hat, dann verpasse morgen nicht den zweiten Teil, denn es geht um Existenzängste, die Unternehmer haben, auch wenn sie schon Millionen verdienen. Es geht um einen kurzen, aber sehr treffenden Auszug in die Wirtschafts- und Finanzwelt und was du dafür für deine eigenen finanziellen Situation auch schon dazu lernen kannst. Es geht darum, welche mögliche Rolle ein Mentor für dich haben könnte und wie deine Schattenseiten und Ängsten, wenn du bewusst damit umgehst, zu deinem wertvollsten inneren Kompass werden können.